Die Heilige Schrift redet in einer doppelten Weise, und Luther spricht von einer doppelten Klarheit der Schrift. Nicht nur Altes und Neues Testament, Gesetz und Evangelium. Und die Frage ist für uns, warum haben wir Altes und Neues Testament? Einfach einen kleinen Exkurs. Ja, warum? Normalerweise reicht doch ein Testament, oder? Jeder von uns sagt, nee, ich brauche nicht zwei. Da wird es kritisch dann beim Anwalt und Notar, wenn es dann ums Erben geht. Ja, eins reicht. Nein, wir haben das Alte und das Neue Testament. Und damit die zwei Zeugen. Damals waren die zwei Zeugen unbedingt nötig, um etwas rechtsgültig festzulegen vor Gericht. Und mit diesem Alten und Neuen Testament hat Gott die zwei Zeugen in den Zeugenstand getan, um vor sich und der Welt rechtsgültig festzulegen, wie man gerettet und verloren wird. Wie man gerettet werden kann und wie man verloren geht. Wir sehen immer diese zwei Zeugen, Noah und Henoch. Der eine ist der Vertreter des Gesetzes, der Henoch, kann man im Judasbrief nachlesen, er hat eine Gerichtsbotschaft. Noah als der Tröster ist dann der Mann der Gerechtigkeit, 2. Petrus 1. Wir haben Mose, und wer ist der andere Vertreter? Der Josua. Mose konnte das Volk nicht ins Land bringen, weil er der Vertreter des Gesetzes ist. Josua, Jeshua, hebräisch Jesus. Nur Jesus konnte und kann in das himmlische Kanaan und auch in das in das Kanaan, in das Land hineinführen. Elia und Elisa. Elia, der Mann des Gesetzes, der haut auf dem Karmel dazwischen das kracht. Und Elisa ist ein ganz anderer, weicherer Typ, genauso konsequent, aber ein ganz anderer Charakter. Gesetz und Gnade. Und dann haben wir Jesus, und wer ist derjenige, der dann als Vorläufer ist? Gott ist gnädig, der Johannes. Der Johannes ist der Vertreter des Gesetzes. Der haut drauf, dass die Fetzen krachen. Ihr Otterngeschlecht und ihr Otterngezücht. Und Jesus bringt die Gnade. Und so sehen wir immer diese beiden, Gesetz und Gnade. Die doppelte Klarheit, die Luther hier meint. Luther war jemand, der, das findet man heute so gut wie nicht mehr, in seinem Ringen um den gnädigen Gott letztendlich ja, zum Ziel kam. Er hat so lange gerungen, bis Gott von der anderen Seite ihm das im Herzen aufgeschlossen hat. So allein wirst du gerettet und nicht anders. Und jetzt ist es einfach wichtig, dass wir die rechte Unterscheidung von Gesetz und Evangelium verstehen, dass wir uns da Gedanken machen. Und nur der versteht auch Christus richtig, der Gesetz und Evangelium zu unterscheiden weiß. Ich habe meinen Schülern auch immer wieder gesagt, du, also Jesus ist nicht unbedingt da, um deine Pickel wegzunehmen, dass deine Pickel weggehen und dass es gut geht, dass alles besser läuft, die Beziehungen laufen besser, Krankheitsnöte sind nicht mehr da, Studium und Schule läuft alles viel, viel besser mit Jesus. Nein, sondern wir haben es mit Jesus besser. Nicht, dass wir besser dran sind und dass unsere Verhältnisse besser werden, sondern wir haben es mit ihm von der Ewigkeitsperspektive her gesehen wesentlich besser. Mit Gesetz meint Luther, welches Gesetz? Wir kennen im Alten Testament, auch im Neuen, drei verschiedene Gesetzesarten. Welche wären das? Jetzt sind wir mal einfach auf der Schulbank. Welche Gesetze unterscheidet Altes und Neues Testament? Da haben wir also erstmal 10 Gebote. Unzweifelhaft 10 Stückchen an der Zahl. Bei Luther sind es nur 9. Er halbiert dann die letzte. Die Reformierten haben eine andere Zählung. Luther sagt, wir brauchen, für uns gilt das Gebot, das Bildergebot nicht mehr, weil in Christus das Bild Gottes vorhanden ist. Wie sollen wir dann, okay, kann man streiten drüber, wir wollen da jetzt nicht weiter eingehen. Die 10 Gebote, das wäre das allgemeine Gesetz. Dann haben wir aber auch im 3. Mose noch ganz andere Sachen. Da wäre das jüdische Gesetz, Sabbatgebot, Speisegebote, ja, und. Das ist das jüdische Gesetz. Und dann haben wir als drittes Bollwerk das Stiftshüttengesetz. All die Anordnungen, die letztendlich in der Stiftshütte zu befolgen sind. Und jetzt ist natürlich die große Frage, welche dieser drei großen Gesetzesblöcke sind für die neutestamentliche Gemeinde überhaupt noch anwendbar oder auch, wie soll ich sagen, verpflichtend? Ich denke, Stiftshüttengesetz können wir mal getrost zur Seite legen. Die haben wir nicht mehr, auch der Jude. Ja, Israel, sie wissen nicht, wie kriegen wir Vergebung mit der Schuld. Unsere Schuld, das war immer das große Thema, der große Yom Kippur, Versöhnungstag. Jetzt hat man in Amerika rote Kühe gefunden. Die haben sie gleich nach Israel verschifft. Weil die Asche der roten Kuh, was bewirkt? Sündenvergebung. Kann man alles im 3. Mose nachlesen. Und damit haben wir wieder einen Baustein zu diesem Tempel, der dort wieder noch einmal aufgebaut wird, bevor der Antichrist dann sich dort platzieren wird. Also wir sehen, auch das Stiftshüttengesetz ist für uns nicht mehr relevant. Wie schaut es mit dem jüdischen Gesetz aus? Es ist einfach wichtig, dass wir uns mal über diese Sachen, Sabbatgebot, Speisegebote, ja, da sehen wir, was korrigiert Jesus. Paulus sagt, was wir mit Danksagung genießen, essen, das ist okay. Ja, manch einer sagt, ich halte mich dann trotzdem, esse kein Schweinefleisch. Nun, dann soll er es machen. Er soll es bitte nicht den anderen auch als Gebot auslegen. Ja, sonst wird es wieder zu einem Treppchen. Also können wir sagen, dass vielleicht nur ein paar Teile, also die gesamten Sittlichkeitsgesetze sind natürlich allgemein verbindlich. Das tut Jesus natürlich auch in der Bergpredigt zum Beispiel deutlich machen, dass auch diese Gesetze teilweise natürlich auch von den 10 Geboten abgewandelt Verbindlichkeit für uns haben. Aber die 10 Gebote, die sind in der Bergpredigt und danach in dem Doppelgebot der Liebe, liebe Gott und liebe deinen Nächsten, fest zementiert. Und auch die 10 Gebote sind in allen Verfassungen dieser Welt letztendlich Grundlage. Du sollst nicht töten. Es gibt keine Verfassung, die ich kennen würde, wo das nicht drin ist. Also sehen wir, das, was wir mit Gesetz jetzt haben, ist letztendlich auch daraufhin ein Stück weit für uns relevant, die 10 Gebote und natürlich dann auch das, was die Bergpredigt uns bringt. Das Gesetz zielt immer darauf ab, worauf? Gehorche. Tue das, ja, dann wirst du leben. Wer 5. Mose wird ja nochmal das, was 3. Mose sagt, ein wenig als Erbschaftsangelegenheit vermittelt oder festgelegt. Ja. Die Forderung ist immer, tue das. Und wer es nicht tut, ist immer ein Geklagter. Man kann sich die Strenge und Heiligkeit und Souveränität Gottes gar nicht so richtig vorstellen. Kleines Beispiel, wie das mit dem Gesetz ist. Das nehme ich eigentlich immer gerne das Beispiel. Ich bin aus Versehen, wo es 50 im Ort war, weil ich halt noch durch die Ampel durch wollte, schwind auf 80, 70 hoch und hinten drein hat es geblitzt. Was sagt man jetzt? Und dann kommt nach 2 Wochen der nette Zettel, 20 Kilometer zu viel. Man könnte ja jetzt sagen, zurückschreiben, da hat man ja auch die Möglichkeit, ihr lieben Leute, ich bin doch 40 Jahre lang immer genau an der Spur lang gefahren. Wenn dem einen mal, also Leute, das kann doch nicht angehen, dass ich jetzt den Staat um 50 oder wie auch immer Euros bereichern soll. Dann werden die zurückschreiben. Guter Mann, wir freuen uns, dass Sie 40 Jahre lang alles so wunderbar eingehalten haben, aber wegen dem einen Mal sind Sie jetzt dran. Wenn wir es jetzt übertragen auf unser Verhältnis zu Gott, Thomas, wegen dem einen Mal bist du Höllenkandidat. Wow. Das bedeutet Gesetz. Entweder halte ich es 100% oder ich bin verloren. Das bedeutet Gesetz. Und jetzt, ich habe es nur so ein bisschen versucht zu skizzieren. Wir haben immer mit dem Gesetz die Situation, da ist ein Richter und ich bin, wenn ich es auf Gott übertrage, im Zorngericht Gottes. Wer kann von sich sagen, dass er alles eingehalten hat? Ein Josua hat keine Verfehlungen irgendwo in Josua, nichts aufzuweisen. Ein Paulus sagt, ich bin unsträflich im Gesetz. Unsträflich. Ein Luther kommt und sagt, ja, ich hatte es gestern auch gesagt, nicht was Staufitz ihm da so sagt, nicht alles Puppensünden, Humpelwerk, was du uns da so erzählst, was du mir da so erzählst. Das sind, Martin, das sind keine Sünden. Und genau das ist das, was die Brisanz dieses angeht. Ganz anders das Evangelium. Hier ist Gott der Handelnde. Beim Gesetz werden wir gezwungen zu handeln. Jetzt beim Evangelium ist Gott der Handelnde, der Gebende und wir sind immer nur Empfangende. Und das Evangelium begegnet uns von Jesus als diese frohe Botschaft, ja, dass Gott mit seiner Gnade und Barmherzigkeit uns jetzt entgegengeht. Es ist immer eine Einladung, ein Geschenk, das ich dankbar annehmen kann. Evangelium zeigt sich uns, da zeigt sich uns Gott, der gesagt hat, ich will, dass alle Menschen gerettet werden und keiner verloren geht. Beides, Gesetz und Evangelium, müssen wir unterscheiden. Und beides hat seine Berechtigung. Und jetzt lesen wir Römer 3, 9 bis 24. Kleiner Vorspann war das, aber das brauchen wir einfach. Um die Brisanz auch nachher fürs Evangelium ein Stück weit. Ist jemand des Lesens mächtig hier? Sonst lese ich es. Wenn jemand von euch lesen möchte, darf er es gern tun. Ansonsten lese ich, das Schwarze sind die Buchstaben. Was sagen wir denn nun? Haben wir Juden einen Vorzug? Gar keinen. Denn wir haben soeben bewiesen, dass alle Juden wie Christen, Griechen unter der Sünde sind, wie geschrieben steht. Da ist keiner, der gerecht ist. Auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Auch nicht einer. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, allesamt verdorben, ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Ihr Rachen ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie, Otterngift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voll Fluch und Bitterkeit, ihre Füße eilen, Blut zu vergießen, auf ihren Wegen ist lauter Schaden und Jammer, und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht bei ihnen. Wir wissen aber, was das Gesetz sagt, Das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind, damit allen der Mund gestopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei, weil kein Mensch durch Werke des Gesetzes vor ihm gerecht sein kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Wir haben hier im Griechischen den Begriff der Gnadenstuhl. Also Paulus tut, indem er das letztendlich aus dem Alten Testament herauszieht, ja, Christus ist letztendlich der Gnadenstuhl für nicht nur die neutestamentliche Gemeinde, sondern für alle Menschen. Ich habe 4 Punkte über das Gesetz und dann nachher, was sagt Luther da dazu? Ich muss dann reichlich zitieren, also deswegen werde ich auch manches ablesen müssen. Mir ist eigentlich sonst immer lieber, ich kann die Leute anschauen. Ja, aber das müssen wir einfach sehen. Es ist für die meisten Menschen selbstverständlich, dass die Bibel Gesetz enthält und Anweisungen fürs Leben gibt. Also das ist nichts Bemerkenswertes. Besonders deutlich haben wir das in der Tora, 5 Bücher Mose, Talmud und Mishnah, das sind die schriftlich fixierten Überlieferungen, haben wir genau ein ähnliches und darauf berufen sich über die Überlieferungen dann auch die Pharisäer, Schriftgelehrten und Ältesten. Ja, und wir haben hier eine, gerade im Talmud und auch der Mishnah, in dieser mündlichen Tradition eine wesentliche Verschärfung des Gesetzes noch. Und daraufhin nagelt auch Jesus die Pharisäer immer wieder hin fest. Gottes Wort ist vor allem Gebot für Israel. Wir hatten die 3 Teile gerade gehabt. Das Volk des Heiligen Gottes ist an den Willen Gottes gebunden. Ja, er sagt immer, wenn ihr das tut, dann wird das Segen mit euch sein. Tut ihr es aber nicht auf der anderen Seite, dann wird der Fluch mit euch sein. Und daraus wird auch immer wieder gesehen, was Gott ganz deutlich sagt, 3. Mose 19, 1, ich bin heilig und ihr sollt heilig sein. Heilig sein heißt jetzt nicht, dass wir mit dem Heiligenschein unterm Arm oder gar hier irgendwo am Kopf rumspringen, ja, sondern heilig bedeutet abgesondert. Wir sind für Gott und für Jesus aus der Welt, aus der Finsternis heraus für ihn abgesondert. Und das bedeutet auch natürlich mit allem, was ich habe. Nicht nur vielleicht am Sonntag oder irgendeinen anderen Tag, ja, sondern ich bin mit meinem ganzen Leben, mit meinem ganzen Sein für ihn abgesondert. Wir Menschen brauchen diese Grundregeln. Alexander Möller, der ein Atheist ist und dann war, glaube ich, 2005, ist ein Atheistenbus in Deutschland auf Reisen gewesen. Ganz groß, ein englischer Doppelstöcker, große Aufschrift, es gibt zu 99,9% keinen Gott. Und sie sind dann durch die deutschen Lande gefahren. Campus für Christus hat dann kurze Zeit später einen Gott, einen Bus hinterhergeschickt, Gott kennen ist Leben. Die fuhren dann immer quasi, das wollten die gar nicht, aber der fuhr dann hinter denen her. Und dann haben sie einfach auf Marktplätzen dann, wie soll ich sagen, ihre Ideologie dann, da die Atheisten dort ein wenig zur Schau getragen. Und dieser Alexander Möller sagt, wir können uns Maßgaben ohne Gott. Wir brauchen keinen Gott. Wir können es ohne Gott uns zurechtzimmern. Ja, und wo das hinführt, kann man sich denken. Ja, diese 10 Gebote sind letztendlich ein Rahmen, wie kann ich mit Gott und mit Menschen klarkommen? Von uns aus wären wir da gar nicht auf die Idee gekommen. Und deswegen spricht auch Luther immer wieder bei diesem Gebrauch, auch der 10 Gebote, von einem politischen und von einem bürgerlichen Gebrauch. Die Gebote Gottes, sagt Luther, gehören auch ins Rathaus. Da haben sie auch ihren Platz, ja? Und jedes Gemeinwesen tut gut daran, gerade diese goldene Regel, was du nicht oder was ihr wollt, dass die Leute euch tun, das tut auch ihnen. Und das ist nachher im Doppelgebot der Liebe noch einmal, ich will nicht sagen, auf einen weiteren erhöhten Sockel in der Verbindung auch mit Gott hingegeben. In dem Sinne sind auch Gottes Gebote ein wenig erfüllbar. Wo sie gehalten werden, entsteht äußere und bürgerliche und innere Gerechtigkeit. Ja? Und das durchdringt auch, wie soll ich sagen, dann das Gemeinleben einer gesellschaftlichen Schicht. Aber das löst die Frage nach der Gerechtigkeit von Gott noch nicht. Im Gegenteil, das Gesetz verschärft das Problem radikal, ja, so wie und vertieft es, und Jesus legt eigentlich in der Bergpredigt dieses Gesetz für uns so aus, dass es ins Unerfüllbare hinüberschwappt. Wer die Bergpredigt am Anfang liest, nun, da sind diese Volksmenge und da sind die Jünger, und am Ende dann in 7,24, sie entsetzen, und das griechische Wort kann man gar nicht richtig übersetzen, das könnte man so nennen, die waren außer sich vor Entsetzen. Und jetzt ist natürlich die Frage, worüber haben sie sich entsetzt? Nicht, da sagt Jesus dann was vom Ehebrechen, und er sagt, du, wenn du die Frau nur anguckst und lüsterne Gedanken hast, und da wusste jeder Bescheid. Wenn du nur den anderen Raka, Dummkopf, nennst, bist du eigentlich schon ein Höllenkandidat. Wow, da wussten sie alle Bescheid. Nicht? Und dann die Frau da, die sie gerade erwischen beim Ehebruch, nicht? Und dann sagen, oh, Jesus, jetzt was soll man denn machen? Erzähl doch mal. Ja, wollten ihn ja reinlegen. Und er malt da im Sand umeinander, nach Jeremia 17, glaube ich. Und dann sagt er, ja du, also wer von euch ohne Sünde ist, oder ich bitte hier, der darf werfen. Und sie sind alle weggegangen. Die wussten ganz genau, das Gesetz ist für uns ein Affront. Eine Unmöglichkeit, dass wir das irgendwie halten. Und jetzt verlangt dieser Gott, der von sich selber, sagt Jesus denn über sich und das Gesetz? Ich bin nicht da gekommen, das Gesetz aufzuheben. Würde ja jeder gejubelt haben und sagen, oh, endlich ist das Joch weg hier. Super, jetzt können wir doch mal weiter tun, was wir wollen. Nein, ich habe das erfüllt. Und in dem Moment fiel denen natürlich nochmal die Kinnlade runter, weil sie sich im Spiegel gesehen haben und gesagt haben, Leute, entweder ist der völlig von Sinnen oder es stimmt. Wenn das aber stimmen sollte, dann haben wir hier den leibhaftigen Gott unter uns. Da können wir gar nicht mehr rum. Dieses doppelte Gebot der Liebe fordert nicht nur äußeren Gehorsam, sondern Jesus verschärft das so, dass er sagt, du, auch das Innere, da wo keiner reinschaut. Jetzt las ich gestern noch, Jesus kannte ihre Gedanken. Ja, da wo man doch vielleicht sonst die Fassade vor allen anderen so richtig schön poliert hat, und dann kommt da dieser Jesus und da steht dran, er kannte ihre Gedanken. Da sage ich, oh, nicht im Psalm 139,2, du kennst meine Gedanken von ferne. Da wird es dann ganz anders, was da ist, nicht? Die Bergpredigt zeigt uns das. Und jetzt sagt Melanchthon, das Gesetz ist für uns Sünder unerfüllbar. Es klagt uns immer an. Und deshalb ist der Weg zum Gericht der einzig gangbare Weg für uns, der wir letztendlich dem Gesetz eigentlich auch unterworfen sind. Das Gesetz stachelt damit an, dass es ein Begehren verbietet. und damit unsere, wie soll ich sagen, uns aufstachelt, jetzt irgendwann treten wir darüber. Ja. Die Sünde erkannte ich nicht, Römer 7, außer durchs Gesetz. Das heißt, wenn ich das Gesetz nicht habe, dann bin ich auch irgendwo in meiner gesamten Lebensgestaltung nicht eingeschränkt. Eingeschränkt durch den Nächsten. Ja? Und dann sagt Paulus, du sollst nicht begehren, aber als das Gebot kam, wurde die Sünde lebendig. Das ist es, was wir durch das Gesetz haben. Das Gesetz weckt auf diese Weise geradezu den Widerstand gegen das Gesetz. Luther sagt, durch das Gesetz wird nämlich der Hass gegen das Gesetz wachgerufen. Also ist der theologische, geistliche Sinn und Gebrauch des Gesetzes, es zeigt dem Menschen, der ohne das ahnungslos und blind ist, seine Sünde und offenbart ihm damit zugleich den Zorn Gottes, den Tod und die Hölle. Es wird daher völlig missverstanden und missbraucht, wenn der Mensch es als Mittel der Rechtfertigung vor Gott versteht und gebrauchen will. Er wirkt vielmehr das Gegenteil der Rechtfertigung, so Paul Althaus in seinem Buch Theologie Martin Luther. Das Gesetz erneuert das Herz nicht, sondern es schenkt auch keine Kraft zum Gehorsam. Es richtet nur die Forderung Gottes an ihn und richtet uns damit. Deshalb führt das Gesetz nicht zum Leben, sondern das Gesetz führt immer zum Tod und zur Verzweiflung. Paulus sagt das. Wir wissen aber, dass das Gesetz sagt, dass es denen, die unter dem Gesetz sind, damit allen der Mund gestopft werde und alle Welt vor Gott schuldig ist. Auf dem Weg des Gesetzes kann das Heil nicht erlangt werden. Das gilt auch für alle anderen Religionen. Und das Gesetz hat einfach auch die Auswirkung, wir können nie sagen, hat es gereicht. Weil Jesus das Gesetz bis ins Innerste hinein uns aktualisiert. Schon die Gedanken alleine sind Sünde und damit todeswürdig. Und damit ist alle Gesetzeserfüllung, auch was der Muslim macht, so sehr man da vielleicht auch für Gläubige ja, aus anderen Religionen den Hut ziehen kann, mit welchem Eifer und mit welchem Enthusiasmus sie ihre religiösen Übungen machen. Da kann man manchmal den Hut ziehen und staunt nur, wie sie das alles machen. Aber es führt nicht zum Heil. Und es bleibt immer in jeder Gesetzesreligion, hat es gereicht. Die Angst, bin ich vor Gott denn angenommen oder nicht? Hat es gereicht? Oder habe ich irgendwo etwas versäumt, was mich da letztendlich anklagen würde? Gleichwohl ist das Gesetz, und jetzt nennen wir einfach, das war jetzt der große negative Punkt, ja, was das Gesetz macht. Jetzt wollen wir schauen, was Paulus dazu sagt. Er sagt, gleichwohl, Römer 7, das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Wow. Wir hätten gesagt, also das ist ein Mangelwarenprodukt. Nein, Paulus sagt ganz klar, dass das Gesetz gut ist und heilig. Und deswegen muss auch Gesetz und Evangelium in einer Ausgewogenheit gepredigt werden. Blumhardt, da aus der Kirche nebendran, sagt einmal, wenn nur die Liebe Gottes, ich drehe das jetzt gerade mal rum auf die andere Seite, wenn nur die Liebe Gottes gepredigt wird, dann predigt der Prediger die Gemeinde ins Gericht hinein. Ich kann es gerade andersrum herumdrehen. Wenn nur das Gesetz gepredigt wird, dann predigt der Prediger die Gemeinde ins Gesetz hinein. Es gibt dann nur noch deprimierte, verscheuchte und, wie soll ich sagen, gefrustete Teilnehmer, die dort sitzen und zuhören. Jetzt aber, wenn das Gesetz heilig, gerecht und gut ist, so die Bewertung von Paulus, was hat es für eine Aufgabe? Wir lasen es vorhin. Ja. Es ist der Zuchtmeister, das steht im Galaterbrief, Galater 3. Christ, also das Gesetz, zieht, Zuchtmeister, zieht zu Christus hin. Dort, wo letztendlich das Gesetz wie an einem Felsen zerschellt. Deswegen, wie so haut Mose die Gesetzestafeln, nachdem er wieder runterkommt vom Horeb, er haut sie letztendlich an den Felsen hin, dass sie zerschmettern. Warum? Weil das schon hindeutend ist, das Gesetz zerbricht am Felsen Christus. Dort wird es zu Schanden. Weil Christus für mich die Gesetzeserfüllung, die ich eigentlich hätte tun müssen, übernommen hat. Jetzt lasst uns Luther zum Gesetz noch einige Sachen hören. Und zwar in der zweiten Disputation. Es gab 5 über Römer 3, 28. Dort stellt er fest, dass das Gesetz in erster Linie das Sittengesetz, sprich 10 Gebote, Dekalog, gute Werke vom Menschen abverlangen. Gott will nämlich, schreibt er, ernsthaft, dass sein Gesetz erfüllt werde bis zum kleinsten Jota. Das ist ein ganz kleiner Haken. Ja, das J im hebräischen Alphabet. Möchte da jetzt nicht weiter drauf eingehen. Die Gebote und das Gesetz lehren und schreiben uns mancherlei Werke vor, aber damit sind sie noch nicht geschehen, sagt Luther. Und er schreibt in der Freiheit eines Christenmenschen, sie weisen wohl, sie helfen aber nicht. Lehren, was man tun soll, geben aber keine Stärke dazu. Darum sind sie nur dazu geordnet, dass der Mensch darin sein Unvermögen zum Guten sehe und lerne, an sich selber froh zu werden. Nein, zu verzweifeln. Um an sich selber zu verzweifeln. Und ich komme nachher nochmal in weiteren Ausführungen darum, welche Auswirkungen jetzt in zweifacher Weise da kommen können. Zwar weiß der Mensch innerlich, was das Gesetz verlangt, weil es ja auch ein Stück weit nach Römer 2 in unseren Herzen eigentlich eingeschrieben ist. Aber diese Anforderungen Gottes zeigen uns, dass wir nichts als verfinstert und unverständlich sind. Weiter Luther in der Disputation, zitiere, so viel äußere Dinge wir auch tun und erleiden, wir arbeiten und mühen uns doch vergebens, denn das Gesetz Gottes wohnt nicht tief in unseren Herzen. Und schon überspitzt er in der Heidelberger Disputation 1518, das Gesetz sagt, tu das, und es geschieht nicht. Soweit Luther einfach mal. Und jetzt hält natürlich der gefallene Mensch sich für besser, als er tatsächlich ist. Das ist ja auch immer wieder das, was man sieht. Ja. Luther schreibt das der Bosheit des Teufels zu und dass der Mensch sich, ja, wie soll ich sagen, seine eigene Gerechtigkeit dann einbildet. Ich bin ja gar nicht so schlecht, wie es ausschaut. Irgendwo ist doch noch etwas Gutes. Ich fuhr ja im Zug jetzt, das habe ich gestern schon mal gesagt, Gruppe da, Darmstadt, fährt der Zug gerade an und dann schaue ich so ein bisschen raus und sehe irgendwie so ein großes Silo und ein großes Gebäude. Da steht dann, der Mensch ist doch gut, aber nicht immer. Stand unten drunter. Ja, also das las ich dann da. Und genau das ist das, ja, dass wir uns eigentlich einbilden, ach, der Zorn Gottes, da werden wir schon die rechte Antwort geben, nicht? Gott wird doch bei mir auch mal ein Auge zudrücken. Das habe ich immer schon mal gehört. Aber das Auge hat er da in Golgatha zugedrückt. Die Macht und Kraft des Sittengesetzes ist zu töten. Und es zeigt die Sünde in ihrer völligen Auswirkung die immer zum Tode führt. Luthers Schlussfolgerung dazu: Niemals sündigt der Mensch grauenhafter als an dem Punkt, an dem er beginnt, das Gesetz zu spüren und zu erkennen. Ja, also wenn wir jetzt so einen Schluss machen würden und müssten, dann würde ich sagen, oh Mann, Leute, lasst uns rausgehen. Wenn wir draußen erstmal Luft schnappen, ja, das hält man ja eigentlich gar nicht so aus. Ich mache einfach noch mal ein bisschen weiter. Ganz gewiss muss der Mensch an sich selbst verzweifeln, um für den Empfang der Gnade Gottes bereitet zu werden. So Luther in der Heidelberger Disputation. Luther spricht hier aus eigener Erfahrung, und er hat ja das par excellence, wer heute Abend den Film mit anschaut, der wird es ein Stück weit nur sehen, dieser ganze Kampf, der dort in Luther letztendlich bis zur Verzweiflung ihn getrieben hat, die Selbstkasteiung in der Augustinerklause dort, man kann es sich gar nicht recht, bis zu diesem Turmerlebnis, ja, dass Gottes Heil umso mehr, schreibt Luther dann, ja, mit all den frommen Leistungen zum Heil hat er gestrebt, den Gott des Heils aber dann umso mehr gehasst, weil er gesehen hat, ich kann das nicht. Luther sieht zwei Richtungen, in die man gehen kann. Die eine Richtung wäre Selbstverzweiflung, dass man sagt, ich schaffe es sowieso nicht, dann schmeiße ich den Bettel hin. Die andere Möglichkeit wäre Selbstüberschätzung, dass man den Zorn Gottes herunterspielt, sagt, ach, wird alles schon nicht so schlimm sein. Das werden wir schon irgendwie noch irgendwie hinkriegen. Ja. Ja, wir merken, das ist ein Ungleichgewicht zwischen diesen beiden Richtungen. David heißt es, wirst nicht sterben, ja, denn ich habe deine Sünde auf mich genommen. Aber bei den Pharisäern heißt es, ihr werdet nicht leben, denn eure Gerechtigkeit besteht ohne mich. Der eine bekommt die Hand drunter gehalten und bei den anderen wird die Hand drüber gehalten. Selbstüberschätzung und Selbstaufgabe. So Luther, jetzt wollen wir über das Evangelium uns ein wenig Gedanken machen. Darum ist und bleibt das Gesetz auch nicht die einzige und letzte Antwort Gottes. Es bedarf eines anderen, neuen, endgültigen Wortes, durch das Gott das eigentliche Werk, Opus Proprium, letztendlich treibt. Und dieses Wort, das den Fluch und die Verdammung des Gesetzes aufhebt. Das ist das Evangelium von Jesus Christus. Der Inhalt besteht nicht etwa, dass Gott jetzt noch etwas von uns fordert, wo wir sagen können, naja, also dieses Minimalhürtchen, da kommen wir auch noch alle rüber. Nein, sondern dass Gott, dass nicht wir etwas machen, sondern dass Gott etwas für uns getan hat. Ja? In Christus tut er etwas für uns. Kolosser 2 und 1. Für uns gestorben. Ja? Das ist das Geheimnis des Evangeliums. Und hier haben wir die Botschaft der Rettung der Verlorenen, Vergebung für die Schuldigen, Befreiung für die Gefangenen, wir merken, da ist alles dabei, die Entlastung angefochtener Gewissen und vor allen Dingen die Neuschaffung nach dem Bilde Christi. Das ist alles in diesem für uns letztendlich beinhaltet. Und jetzt ist es, während das Gesetz uns anklagt und fordert, ist das Evangelium Geschenk und Gabe. Zuspruch Gottes um Christi willen. Und jetzt, wer den Kolosserbrief am Anfang liest, Kapitel 1, 14, wir haben es im Online-Hauskreis hier gemacht und sind gerade noch dabei, da uns um das, was Paulus hier an Christus-Erkenntnis weitergibt, es ist ungeheuerlich. Hier ist nicht irgendeiner, der so ein bisschen über uns steht, wo wir sagen können, naja, so wie auf dem Olympiatreppchen 3-2-1 und Jesus steht da ganz oben und wir stehen eben nicht auf 2, sondern auf 3, so ein bisschen weiter unten. Hier kommt der, der das Ebenbild des Unsichtbaren ist. Gott gibt uns was zu gucken. Er ist derjenige, der durch den alles geschaffen ist, alle Gewalten, Mächte, im Himmel und auf Erden, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es ist alles durch ihn und für ihn geschaffen. Er ist der Erstgeborene von den Toten, das Haupt der Gemeinde. Er hat Frieden gemacht durch das Blut seines Kreuzes. Und wir sind, könnt ihr es bestätigen hier, 3, 4, 5 Sitzungen, immer nur einen Aspekt herausgenommen und haben uns darüber Gedanken gemacht. Und es ist so umwerfend, ja, wie klein wir oft Jesus machen. Kumpel, Freundchen, hey, hallo und so weiter. Die ersten Christen sind auf die Knie gegangen, weil sie gewusst haben, hier ist der, der ganz anders ist als wir, der zurückgekommen ist aus dem Tod. Jetzt haben wir das Wunderbare, die köstliche Entdeckung Luthers. Im Gegensatz eben zu aller Frömmigkeitstheologie der mittelalterlichen Theologie, die Rechtfertigung des Sünders, keine verurteilende Gerechtigkeit, sondern eine freisprechende durch den Glauben. Das ist jetzt das Wunderbare. Nichts kann mich mehr hindern. Und dieses Freisprechen ist immer contra legem, gegen das Gesetz. Obwohl du eigentlich in die Hölle gehörst, sagt Gott jetzt: Stopp, da ist mein Sohn hingegangen für dich. Und jeder, deswegen ist das diese Euangelon, ja, das, die frohe Botschaft, das ist wirklich, heute denken wir immer, ah ja, Evangelium, das ist alles so ein bisschen. Es ist etwas ganz anderes, wirklich ein Aufschrei, ein Jubelschrei. Dort ist Freispruch für mich. Dort habe ich letztendlich den freien Durchgang. Da ist die Tür sperrangelweit offen. Dort kann ich durch und dann zerrt mich Jesus noch durch, so wie der Lot aus Sodom und Gomorra rausgezerrt wurde. Ja, genauso ist es doch auch bei uns manchmal. Mit Ach und Krach dem Lamme nach. So könnte man fast sagen, nicht? Und jetzt haben wir es deswegen auch gerecht ohne Gesetzeswerk. Gesundheit. Ja, nicht deswegen allein aus Gnade, deswegen allein aus Glauben, deswegen allein aus Christus, deswegen allein aus dem Wort Gottes, das hat noch fehlt. Ja, also da sind wir doch auf die richtige Spur geführt jetzt. Es ist immer das Evangelium ein Ausdruck für die Rechtfertigung des Menschen. Und hier sehen wir sind immer nur Empfangende. Da ist kein Raum mehr für mich selber. Im Sinne von, jetzt muss ich aber den Ärmel hochkrempeln. Ja? Da machen wir auch noch was dazu. Ja? Nein, überhaupt nicht. Wer Epheser 2 liest, Vers 10, die Werke, die Gott vorher bereitet hat, dass ich sie jetzt tue. Mehr nicht. Das ist das. Und das ist göttliche Tat, göttlicher Trost. Das Urteil des Gesetzes wird aufgehoben. Hier ist der Freispruch des Evangeliums. Und das wird heute leider oft isoliert, gepredigt und nur der liebe Gott. Ja, wird alles wieder gut und so weiter und so weiter. Da haben wir natürlich ein Stück weit recht, aber der liebe Gott ist kein Waschlappengott. Das ist es. Und es ist ein unbegreifliches Wunder. Der liebe Gottes, und jetzt nicht so süßig gemeint, ja, sondern er hat sich das alles kosten lassen, wo wir eigentlich hätten zahlen müssen. Das ist das Evangelium. Gegen alles Recht, gegen alle Befürchtungen ist dieses Urteil abgewendet. Und jetzt wird dieser neue rettende Weg eingeschlagen. Wie ist das im Alten Testament gewesen? Die haben es ja versucht, nicht? Aber wenn wir schauen, wie ist Abraham gerecht geworden? Danke. Da haben wir doch auch schon die Glaubenslinie. Ein Noah wurde gerecht durch den Glauben. Ein Abraham. Ja, was, wieso ein neues Gesetz noch dazwischen? Ganz einfach, damit die Sünde richtig als Sünde erkenntlich wird. Als Ziehmeister. Ein Einschub. Und jetzt die Gnade. Und dann wird Israel wieder als Heilsträger eingesetzt. Jetzt bekommen wir es geschenkt, unsere Gerechtigkeit. Jetzt bekommen wir unsere Schuld wirklich weg. Jetzt ist der Zorn Gottes in Huld und Gunst umgeleitet, sage ich es mal so. Diese grandiose Barmherzigkeit, ja, die ist etwas. Und nur das bringt Menschen dazu, nur dieses Doppelte, zu sagen, ich brauche diesen Heiland. Ich muss überhaupt erst mal sehen, dass ich in die Hölle gehöre, dass ich dann dieses Gnadengeschenk des Evangeliums annehme. Das ist immer das. Und dann ist dieser Freispruch von der Anklage und Verurteilung, wo Paulus dann sagt, er jubelt, er jubelt, er jubelt. Ja. Und da können wir zu unserer Errettung nichts beitragen, auch nicht nachträglich hinzufügen, wo man dann denkt, ja, jetzt wollen wir doch auch noch mal ein bisschen was drauflegen, ein Schippchen, ja, wollen es da nicht lumpen lassen. Nein, Christus allein und der Glaube an ihn. Jetzt noch mal das Verhältnis von Gesetz und Evangelium in einer kleinen, dreifachen Ausführung und dann sind wir fertig. Gerade der Gegensatz Gesetz und Evangelium ist nötig, dass sie herausgearbeitet werden. Bei den Kirchenvätern sieht man das immer. In den Predigten Gesetz, es reißt das Herz auf, führt zur Erkenntnis der Sünde und dann wird die Gnade gebracht. Das Evangelium, obwohl der Zustand so jämmerlich ist, kannst du zu Jesus und dort Freispruch bekommen. Und nur dadurch wird auch eine echte Bekehrung konstituiert, ja, dass wir beides in den Blick nehmen. Ich muss erkennen, dass ich tot bin und wie ich das Leben in Christus bekommen kann. Jetzt, wie verhält sich das untereinander? Ich habe gestern da schon ein wenig ausgeführt, Unterscheidung von Gesetz und Evangelium. Manche vermengen jetzt Evangelium und Gesetz miteinander. Das wäre ein Fall, wo man sagen müsste, das ist nicht statthaft. Jesus ist kein neuer Gesetzgeber. Also auch das Evangelium kein neues Gesetz. Es ist deswegen, manchmal heißt ja auch das Gesetz der Liebe. Wie bekomme ich meine Liebe wieder entzündet, wenn sie einfach so ein bisschen sparflammig sich gestaltet? Nur indem ich das Kreuz anschaue. Nichts anderes. Deswegen haben die Kirchenväter, Louis Harms in der Heide, macht in den 40 Tagen der Passionszeit 80 Passionsandachten. Das Büchlein gibt es noch. 80 Passionsandachten. Altes Testament, Neues Testament. Die Gemeinde, die christliche Kirchengeschichte hat im Adventsbereich 4 Wochen Fasten- und Bußzeit gehabt. Das ist ja bei uns heute Halligalli-Zeit. Ja, wenn man es mal so sagen möchte, nicht? Ja, auch das war eine Zurüstung durch die Buße auf das Ereignis des Kommens des Retters in diese Welt. Und ich merke es immer mehr, ich mache jetzt schon seit Jahren auch die Beschäftigung hier mit diesen Passionszyklen. Es ist mir immer wieder eine solche Herzensfreude. Nicht das eigentliche Ereignis, dass mein Heiland dort umgekommen ist, sondern was er für mich auf sich genommen hat. Wie das alles minutiös auf diesen einen Punkt hin sich ereignet hat. Dort am Kreuz. und dass dort nicht irgendeiner hängt, sondern der Schöpfer und Baumeister dieser Welt. Und wenn man jetzt Gesetz und Evangelium vermengt, dann gibt es wieder Moralismus und Gesetzlichkeit. Du musst also jetzt, weil du Christ bist, das und das ganz besonders tun. Wenn ich das nicht aus Glauben heraus tue, manch einer sagt, da steht, du sollst kein Schweinefleisch essen. Dem einen fällt es als Last auf die Herzen, aufs Herz, und dann, aber bitte nicht als für alle. Dann hat es keinen Wert. Dann soll das um Jesu Willen einfach sein lassen. Doch dann aus Glauben heraus. Auch bei den Kindern ist es ja oft so, dass man da so viel Hebel ansetzen möchte, um ihnen den Glauben schmackhaft zu machen. Und ich habe gesehen, wenn sie die Kinderstunden zu Hause mit den Andachten gut mitgemacht haben und dort fröhlich von Jesus gehört haben, dass sie dann auch eine Zeit brauchen, sich abzunabeln. Manchmal gehen sie dann Wege, die uns nicht gefallen. Aber das Gebet, August Hermann Francke's Sohn sagt, die Gebete meines Vaters haben mich umgeben, dass ich gar nicht davon loskam. Und erst viel später eigentlich dann den Weg gefunden hat. Wir wünschen uns das doch so sehr, wenn Kinder auch alle in der Spur laufen und oh, alles eitel Freude. Nein, Heuchler haben wir genug. Aber dass sie wirklich den Weg freiwillig zu Jesus und sagen, von Herzen gern, weil ich weiß, ich bin ein verlorener Sünder. Und das können wir nicht machen, das können wir auf den Knien erringen. Und diese Siege werden auf den Knien errungen. Ja, das ist einfach auch so. Ein zweites: Gesetz und Evangelium gegenseitig als ausschließende Alternative. Das Gesetz löst und wird von Evangelium abgelöst. Ist genauso ein sogenannter Antinomismus, ist verwerflich. Hat Luther in der Auseinandersetzung mit dem Johann Agricola bis aufs Äußerste angespannt, letztendlich durchgefochten. Agricola sagte, das Gesetz wird nicht mehr gepredigt, wir haben nur noch die Liebe Gottes. Und Luther sagt dann, nein, das eine bedingt das andere, das kann ich nicht gegeneinander ausspielen und sagen, das lassen wir weg. Ja, das wäre fatal. Und das führt dann zu einer Selbstverständlichkeit, ja, dieses Lieben Gottes und dazu, dass wir mit der billigen Gnade, ich habe es gestern schon erwähnt, dann zu rechnen haben. Dann, wenn das Gesetz nicht mehr gepredigt wird, verblasst auch das Evangelium. Dann wird es letztendlich zur Schleuderware. Und ein dritter, letzter, es bleibt immer eine bleibende Dialektik, also eine Unterscheidung und Beziehung zueinander. Sie sind unterschieden und trotzdem aufeinander angewiesen, haken ineinander. Beides muss gepredigt werden. Beides in der Gegensätzlichkeit muss unterschieden werden. Also wir merken, das ist oftmals ein Balanceakt, nicht auf die eine Seite rumzukippen oder auf die andere Seite. Ja? Beides muss unterschieden werden, denn das Evangelium setzt, und da ist der Schlusssatz jetzt, das Gesetz und seine Verkündigung voraus. Man kann das Evangelium von Christi Werk, der Erlösung der Sünder, nicht verstehen noch begehren, wenn man nicht vom Gesetz herkommt. Die Verkündigung des Gesetzes ist unerlässliche Voraussetzung für die Predigt des Evangeliums, so Paul Althaus, den ich schon mal zitiert habe. Amen. Ja, wir sehen, wie wichtig diese Unterscheidung ist. Es ist auch gut, dass man sich mal so intensiv Zeit nimmt, um über diese Dinge ein wenig nachzudenken. Und wir sehen auch manche Strömungen in unserer Zeit heute, die